Zur Qualitätssicherung werden vereinzelt Gespräche mitgehört.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Das ist hier also die erste Folge dieses niegelnagelneuen Podcasts, in dem wir uns Woche für Woche mit einem Kulturthema beschäftigen wollen. Mein Name ist Christine Watti. Diese erste Folge kommt von der Frankfurter Buchmesse. Und in Frankfurt hat sich vor genau 20 Jahren, am 11. Oktober 1998, noch was anderes Spektakuläres zugetragen. Und zwar gab es eine Rede in der Paulskirche von einem Schriftsteller namens Martin Walser, der damals den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hatte und sich mit einer Rede bedankt hat, die für unglaubliches Aufsehen gesorgt hat, weil darin verschiedene streitbare Stellen drin waren, wie zum Beispiel die folgende.
Manchmal, wenn ich nirgends mehr hinschauen kann, ohne von einer Beschuldigung attackiert zu werden, muss ich mir zu meiner Entlastung einreden, in den Medien sei auch eine Routine des Beschuldigens entstanden.
Sowas unter anderem sagte also Martin Walser vor 20 Jahren in seiner Paulskirchenrede. Also der Tenor war, um es zusammenzufassen, er hat sich kritisch mindestens mit der Erinnerungspolitik der Deutschen auseinandergesetzt, an den Nationalsozialismus natürlich. Ihm war das alles so ein bisschen zu viel. Er hat das Gefühl, es wird instrumentalisiert, und er hat auch den Begriff der Moralkeule Auschwitz ins Spiel gebracht. Die ganze Debatte war nicht von ihm angestoßen, aber sie wurde dann an der Stelle immer größer. Wir haben hier auf der Buchmesse zum Beispiel Michel Friedmann getroffen, der zwischendurch in seinem Leben mal stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden war und der sich noch ziemlich genau daran erinnern kann, wie diese Rede damals auf ihn gewirkt hat.
Es war unerträglich, es war larmoyant, weil auch in der Biografie von Herrn Walser, aber auch meine, gab es dann eben doch Bitburg, gab es dann eben doch Mölln und Solingen, gab es denn doch die Wehrsportgruppe Hoffmann, die erste rechtsradikale Terrorgruppe, gab es die NPD, gab es die Republikaner, das alles gab es, und es gab immer den Versuch zu sagen, jetzt reicht's, wir machen einen Schlussstrich.
Das sagte uns im Jahr 2018 wohlgemerkt Michel Friedmann über diese Rede vor 20 Jahren von Martin Walser, die natürlich nicht vergessen ist und vor allem auch deswegen nicht, weil diese Debatte, die sich damals um die Rede herumgesponnen hat, ja auch immer noch stattfindet. Wenn wir uns mal all die Diskurse um rechts und links anschauen und vor allem auch an Orten, an denen sich viele Kulturschaffende und Schriftsteller und Schriftstellerinnen treffen, wie zum Beispiel auf der Buchmesse. Oliver Polak hat auch ein Buch geschrieben, der ist Autor natürlich und vor allem auch Comedian. Der war damals 22 Jahre alt, als Martin Walser diese Rede gehalten hat. Die erwähnt er sogar in seinem aktuellen Buch gegen Judenhass. Und er würde ihm heute Folgendes dazu sagen.
Ich würde ihm sagen, dass er ein Trottel ist, weil es einfach nach wie vor einen sehr starken Antisemitismus gibt, der so weit führt, dass Leute wieder auf Schulhöfen in Deutschland gejagt werden, Israel-Fahnen vom KDW am Kudamm verbrannt werden in Sprechchören. Das heißt, Jude, feige Schwein, komm heraus, kämpf allein.
Rechter Reden 1998 bis 2018, so könnte man das zusammenfassen, ist das, was uns für diesen Podcast also beschäftigt. Was ist denn passiert mit all solchen Debatten in den letzten 20 Jahren, die unter anderem eben von Walser ausgelöst wurden? Auf der Buchmesse gab es lustigerweise schon im Vorhinein eine Debatte, die uns vielleicht zu einer Antwort führt, und zwar um den Standort der Wochenzeitung Die Junge Freiheit hier auf der Buchmesse. Die Junge Freiheit gilt als Sprachrohr für die AfD-Fans und für Liebhaber von eher rechten und sehr konservativen Positionen. Der Stand dieser Jungen Freiheit, der sollte auf der Buchmesse plötzlich an einem Ort sein, mit dem viele nicht einverstanden waren. Die Zeitautorin Mariam Lau hat uns erklärt, warum.
Messeleitung hat ja der Jungen Freiheit einen Brief geschrieben, der mir auch gezeigt worden ist und wo eben gesagt wird, wir haben Sicherheitsbedenken, sie so zu platzieren wie in den letzten Jahren, machen also deshalb in diesem Jahr besondere Vorkehrungen.
Ja, und Mariam Lau findet, wie andere Feuilletonisten und viele Twitter-Stimmen auch, man kann diese Entscheidung nicht unterstützen. Damit landet jemand wie die Junge Freiheit in einer Sackgasse. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und jetzt sind wir schon ziemlich nah an diesem Stand der Jungen Freiheit. Und ehrlich gesagt, ist es am Ende eines Ganges? Weil ich kann jetzt nicht so richtig feststellen, dass sich das hier so wahnsinnig sackgassenmäßig anfühlt. So richtig an den Rand gedrängt empfinde ich den Standort der Jungen Freiheit hier in dieser Halle überhaupt nicht. Es führt ein breiter Weg dahin, man findet hin. Ich habe mir das tausendmal düsterer und abgeschobener vorgestellt. Ja, müssen wir mal rausfinden, warum diese Standortbestimmung, über die ja jetzt ein Inhalt verhandelt wird, so eine Aufregung verursacht. Mariam Lau ist Autorin für die Zeit. Man könnte sie kennen, weil es um sie bzw. um ihre Meinung, um ihren Meinungsartikel in der Zeit unter der Überschrift Oder soll man es lassen zum Thema Seenotrettung einige Diskussionen gab, um es mal kurz zusammenzufassen. Und ich kann mit ihr telefonieren. Wir sind in Frankfurt, sie ist in Berlin und neben ihr in Berlin steht unser Kollege Sandro Schröder und nimmt einen vernünftigen Ton auf. Deswegen klingt es jetzt auch gleich richtig gut. Sie haben geschrieben, Frau Lau, dass es ein krasser Aufreger ist, dass die junge Freiheit aus der ganzen großen Buchmessenrunde ans Ende der Welt verlegt worden ist, in eine Sackgasse hinein. Jetzt ist es gar nicht so. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, also wenn Sie das so sagen, dass die da ganz leicht zu finden sind, klingt das natürlich anders, als die das dargestellt haben. Ich habe halt eine topografische Lagebeschreibung von denen gesehen und da sah das so aus, als würde man die gar nicht sehen können, weil die in so einer Art Schlauch verschwinden.
Also da ist in der Straße, wenn man das so nennen darf, nicht mehr so wahnsinnig viel los. Da ist tatsächlich Manuskriptum und hinten die, aber besser einsehbar, glaube ich, geht es fast überhaupt gar nicht. Also wir waren so ein bisschen irritiert und dachten, naja. Was natürlich trotzdem auffällt, Sie sind ja nicht die Einzige, die darauf reagiert hat, dass ja so ein Diskurs, der dann sich auftut, ziemlich schnell hochgestrudelt wird. Also Sie haben dann von der Diskurshygiene von oben gesprochen. Vor was haben Sie in so einem Moment Sorge, also wenn Sie sich die Ausgangslage vorstellen, die Sie da eben kommentiert haben?
Naja, einfach, dass man die Messeleitung hat ja der Jungen Freiheit einen Brief geschrieben, der mir auch gezeigt worden ist und wo eben gesagt wird, wir machen das jetzt, weil, also wir haben Sicherheitsbedenken, sie so zu platzieren wie in den letzten Jahren. Machen also deshalb in diesem Jahr besondere Vorkehrungen, haben also diese Konstruktion gewählt, damit es nicht wieder zu solchen Vorfällen kommt. Mein Bedenken ist einfach, dass man dadurch so einen Raum schafft, der eben eine Ungleichheit erzeugt und dass die Messeleitung, die ja im letzten Jahr auch in Gestalt dieser Leute vom Börsenhandel Plakate gegen rechts mitgetragen hat oder man beteiligt sich an Verlage gegen rechts oder so weiter. Also man will eine Positionierung vornehmen als Buchmesse und eben nicht einfach nur sagen, wir stellen hier den Raum zur Verfügung, in dem dann diskutiert werden kann.
Was natürlich jetzt durch das Widersprechen über diesen Standort passiert ist, dass es jetzt vor der Buchmesse interessanterweise auf einmal eine Standortdebatte gab und gar keine Inhaltsdebatte mehr. Das ist ja eine neue Entwicklung im Gegensatz zu den Jahren davor, in denen es eher darum ging, welche Inhalte werden auf der Buchmesse präsentiert. Jetzt haben wir auf einmal Standort vor Inhalt.
Also in meinem Text wird ja auf eine politische Entwicklung der Jungen Freiheit Bezug genommen, wo ich sage, die sind eben gerade nicht dasselbe wie der Antaios Verlag von Götz Kubitschek, sondern setzen sich davon ab und versuchen auch im Blatt eine Diskussion zu führen, die man von ihnen auch immer verlangt hat. Und da erschien mir das eben umso weniger plausibel, wenn die jetzt vom Rest des Messegeschehens irgendwie abgetrennt werden sollen und eben nicht da sein sollen, wo die Zeit oder die FAZ oder die Taz auch sind.
In dieser ganzen Diskussion über rechts und links und was ist wie weit rechts und mit wem redet man und mit wem nicht, gibt es ja diesen Jahrestag, der jetzt auch am 11. Oktober ist, 20 Jahre Walser-Rede in der Paulskirche, wo mit den Begrifflichkeiten Moralkeule angefangen wurde rumzuhantieren, zumindest in einer ganz anderen Dimension als zuvor, die wir ja immer noch haben in all solchen Diskussionen. Welche Bedeutung messen Sie dieser Rede zu, die wir vielleicht bis heute in solchen Diskussionen auch immer noch spüren?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Rede irgendein Tabu verletzt hat, das dann sozusagen danach zerstört am Boden lag, sondern die Reaktionen, die Walser bekommen hat, die waren für meinen Geschmack so scharf und heftig und auch zu Recht heftig, dass es dem Tabu danach eigentlich noch ganz gut ging. Also dieses Tabu in Bezug auf Auschwitz nicht einfach zu sagen, also Auschwitz, damit können Sie uns jetzt nicht mehr kommen, also diese Schlussstrich-Metaphorik und so weiter. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der da irgendwas zerstört hat, wenn das Ihre Frage ist.
Also Sie haben nicht das Gefühl, dass Walser quasi mitgeholfen hat, diesen Diskurs in die Richtung zu schieben, also tatsächlich mehr sagbar zu machen, dass man über Schlussstriche oder über es ist doch genug jetzt sprechen kann, auch in eben intellektuellen Kreisen, also nochmal in anderen Kreisen als jetzt, wenn man sich das mal heimlich zu Hause am Küchentisch sagen möchte.
Naja, wie gesagt, also ich fand, dass das öffentliche Echo auf ihn so dezidiert ausgefallen ist, dass ich nicht sagen würde, dass da dass danach dann plötzlich alles sagbar war und dass danach Konsens war, jetzt muss aber mal Schluss sein oder so. Das ist nicht mein Gefühl.
Wo haben Sie das Gefühl, sind wir denn mit diesen ganzen Debatten, die wir natürlich jetzt immer wieder führen, wer darf denn mit wem reden, wer darf nicht mit wem reden, welcher Buchmessenstand soll an welcher Stelle stehen, wer kommt oder wer kommt nicht. Also Kubitschek ist ja zum Beispiel, glaube ich, jetzt auf der Buchmesse gesehen worden, aber ist nicht da, weil er seinen Verlag verkauft hat. Gleichzeitig haben wir erlebt, dass hier verschiedene Gruppen von Ständen schon morgens so ein bisschen eingeschworen werden. Hier lasst euch nicht provozieren, wenn Leute vorbeikommen, weiß ich nicht, die euch irgendwie herausfordern wollen, und wenn Rechte unterwegs sind, dann müsst ihr so und so reagieren. Also es ist so eine ganz komische Stimmung, wo in der aber auch immer drin liegt, dass nicht so ganz klar ist, wie man gerade, also mit wem man redet und wie man überhaupt miteinander redet.
Ja, ich habe auch das Gefühl, da ist eine wahnsinnig große Unsicherheit. Als allererstes schon mal darüber, was ist überhaupt rechts? Also ich finde, es hat sich so wahnsinnig fraglos eingebürgert, dass man überall sagt, Rock gegen rechts, Verlage gegen rechts. Und ich meine, rechts hat ja früher auch mal geheißen Volker Kauder. Ich meine, ist das jetzt jemand, gegen den wir öffentliche Rockkonzerte brauchen? Also ich habe das Gefühl, es gibt große Teile der Gesellschaft, die irgendwie da so ein bisschen die Maßstäbe verloren haben. Also mit wem kann man nicht mehr reden? Da gibt es einfach eine sehr große Unsicherheit. Und wir stehen einfach noch am Anfang der Tatsache, dass sich jetzt das Spektrum einfach auch durch das, was in der CDU passiert ist, radikal nach rechts verschoben hat. Und wir müssen alle noch so ein bisschen üben. Also es ist ja auffällig, dass nach der Wahl von Donald Trump in den USA sind ja viele Bücher erschienen, wo sich Liberale fragen, was haben wir falsch gemacht? Wie ist das eigentlich gekommen, dass der Liberalismus praktisch überall auf der Welt, in allen demokratischen Staaten so in Misskredit geraten ist, so unglaubwürdig geworden ist? Und da sind wir noch am Anfang von so einer Selbstbefragung.
Können wir uns dann darauf einigen, dass dann vielleicht auch manchmal Journalisten und Journalistinnen üben müssen, wie man damit umgeht, dass man natürlich auch hin und wieder von gewissen Positionen instrumentalisiert wird? Natürlich nicht nur von rechts, sondern natürlich auch von links. Das kennen wir alle besser, dass das passiert. Aber ich will damit natürlich noch mal gerne auf diese Standortfrage hier auf der Buchmesse zurückkommen. Also ist es wirklich hilfreich, da im Vorhinein über die Standortdebatte eigentlich was zu fragen oder zu kommentieren, was wirklich eigentlich inhaltlich viel bedeutsamer ist?
Naja, wie gesagt, also ich hätte das so nicht geschrieben, wenn nicht von der Messeleitung ein Brief an die Junge Freiheit geschrieben worden wäre, wo die Messeleitung selber sagt, wir separieren euch und wir ziehen Konsequenzen aus dem, was letztes Jahr vor sich gegangen ist. Und natürlich ist es richtig, dass so eine Messeleitung dafür sorgen muss, dass da Sicherheit herrscht und dass es keine körperlichen Übergriffe gibt. Aber es gibt ja an sehr vielen Ständen Rangeleien, wie ich dem Text von Patrick Barners auch entnommen habe. Ich bin selber ja nicht auf der Buchmesse. Also das ist nichts Neues und da wird oft dann nicht eine solche Konsequenz gezogen. Und ja, wie gesagt, also ich mache ja in meinem Text gerade den Versuch, mich mit den Inhalten der Jungen Freiheit auseinanderzusetzen. Also es geht mir ja nicht einfach nur darum zu sagen, die armen Opfer, lasst sie doch mitspielen oder so, sondern ich finde ja eben genau, man kann mit denen reden und die Position der Jungen Freiheit im Gegensatz zu dem, was Magazine wie Compact machen, ist für mich noch Teil des demokratischen Spektrums, auch wenn es immer wieder Artikel gibt, von denen ich das nicht mehr sagen würde.
Ja, also es gibt immer noch schlimmere sagt Mariam Lau. Auf dieser Buchmesse wollen wir wissen, wie rechter Reden 2018 denn funktioniert. Oliver Polak ist Comedian und Autor und der spricht hier in Frankfurt auf der Buchmesse natürlich über sein neues Buch, Wie könnte es anders sein? Und das trägt den Titel Gegen Judenhass. 20 Jahre nach Walser, der eben damals gesagt hat, man müsste doch mal vielleicht mal aufhören, die Deutschen dauernd an ihre Vergangenheit zu erinnern, das auf eine ein oder andere Art und Weise zu instrumentalisieren und Auschwitz als Moralkeule zu verwenden. Was würden Sie ihm denn heute, 20 Jahre später, sagen?
Ich würde ihm sagen, dass er ein Trottel ist. Und ich würde ihm sagen, dass er mein neues Buch lesen soll, aber nicht, weil ich so toll bin und so geil, sondern weil es einfach nach wie vor einen sehr starken Antisemitismus gibt, der so weit führt, dass Leute wieder auf Schulhöfen in Deutschland gejagt werden, auf Straßen gejagt werden, Scheiben eingeschlagen werden, Israel-Fahnen vom KDW am Kudamm verbrannt werden in Sprechchören. Das heißt, Jude, feige Schwein, komm heraus, kämpf allein. Und ich glaube, bevor man irgendwas vergisst, sollte man es erst einmal aufarbeiten. Und das ist in Deutschland zumindest meiner Meinung nach theoretisch ein Stück weit passiert, aber auch nicht so wirklich, aber nicht emotional.
Martin Walser hat sich ja versucht, so ein bisschen zu entschuldigen im Lauf der Jahre. Er hat so kleine Bestandteile vielleicht möglicherweise bedauert oder wieder zurückgenommen. Glauben Sie aber, was ja immer hinter dieser Walser-Rede als großes Fragezeichen steht, dass die tatsächlich einen extremen Einfluss hatte, auch wie sie formuliert war, auf die Art und Weise, wie gerade in irgendwelchen kulturschaffenden, intellektuellen Kreisen mit der Erinnerungspolitik umgegangen wurde?
Ja, ich glaube schon, dass er so ein Spiegel für viele von so Leuten eben, die so einen Quatsch gefaselt haben, ist oder war. Ja. Aber ich mag da gerade auch gar nicht weiter über den reden, weil ja, der ist tot, oder nicht?
Nee, der ist noch nicht tot.
Nicht? Ah, okay. Ja, egal.
Dann reden wir vielleicht aber lieber noch mal kurz über die Erinnerungssache. Also Sie sagen, so kann man natürlich überhaupt gar nicht reden, weil eben so viel nicht aufgearbeitet ist. Was müsste denn passieren? Wie kann man das denn besser machen? Also um wirklich an den Kern daran zu kommen, dass Leute verstehen, was geschehen ist.
Naja, darum geht es ja in dem Buch, was ich versucht habe, ist das große, düstere Thema nicht zu simplifizieren, aber runterzubrechen auf das Wesentliche. Stereotypen, Vorurteile, wo kommen die her? Und auch zu zeigen, dass es totaler Schwachsinn ist. Ich habe viele Geschichten aus meiner Kindheit, aus dem Hier, Heute und Jetzt erzählt, um den Leuten zu zeigen, das gibt es, das ist echt. Und ja, ich versuche, manche Dinge zu ergründen, und am Ende gibt es auch einen Lösungsvorschlag. Und ich habe versucht, die Wut und die Wertung außen vor zu lassen. Und vor allen Dingen benenne ich auch keine, es kommen ja viele Prominente auch im Buch drin vor, die benenne ich bewusst nicht, weil ich möchte, dass die Leute über den Antisemitismus in den verschiedenen Gesellschaftsschichten sich bewusst werden.
Sie schreiben in dem Buch auch, dass Sie Angst haben vor einem Holocaust des Erinnerns. Was heißt es denn? Was ist damit genau?
Naja, ich habe eher das Gefühl, dass das Gedenken hier in Deutschland mit in den Mahnmälern einzementiert ist. Und das ist einfach so Israel, alles arabische Antisemitismus, alles durcheinander geworfen wird. Holocaust-Vergleiche mit Palästina, Israel. Und das meine ich mit Holocaust des Erinnerns. Dass es einfach überhaupt keine Klarheit mehr gibt. Und wenn man sieht, es gibt noch sehr viele Holocaust-Überlebende, die sich diese Bilder anschauen müssen in Chemnitz, wo Menschen mit Hitlergruß durch die Straße marschieren, oder in Dortmund vor ein paar Tagen und schreien, wer Deutschland liebt, ist ein Antisemit. Und wenn Leute, die wirklich das Konzentrationslager überlebt haben, heute in Deutschland noch leben, das sich nochmal anschauen müssen, dann ist mein Gefühl, als ob man die abermals versuchen würde zu töten.
Wie würden Sie denn mit der ganzen Situation, wenn Sie zum Beispiel Angela Merkel wären, umgehen? Also von ganz kleinen Sachen, alle gerade streiten zum Beispiel darüber rum, ob Gauland in der FAZ einen Gastbeitrag machen darf. Alle streiten darüber rum, ob die Junge Freiheit
Nein, natürlich, natürlich, natürlich darf Gauland keinen Beitrag in der FAZ machen. Und ich will dieses auch nicht mal immer hören. Wir sind ein demokratisches Land, man muss das aushalten können. Ey, man muss überhaupt nichts aushalten können. Was wir ja irgendwie jetzt sehen, ist, dass man es ja eben nicht aushalten kann. Es ist auch nicht auszuhalten ist, dass es unangenehm ist. Und es braucht eine Klarheit von der Bundesregierung. Einfach viel krassere, schärfere Gesetze, aber auch eine Deutlichkeit in den Aussagen der Kanzlerin. Und die finde ich sehr selten. Und eben nicht nur Aussagen, auch dass dann auch wirklich so gehandelt wird.
Aber die Bundeskanzlerin könnte ja auch nicht die Meinungsfreiheit beschneiden. Also jetzt bei dem Gauland-Beispiel ist es ein bisschen doof, aber wie kriegt man, wie kann man sagen...
Ja, aber das sind doch Neonazis, das sind Nazis. Man muss einfach ganz klar sagen, dass das sind wie die Nazis. Und das ist doch schon Grund genug, dass man sagen müsste, ey, so jemand hat im Bundestag nichts zu suchen.
Wir kamen ja so ein bisschen auf dieses Thema mit dieser Walser-Rede und haben sie deswegen nochmal rausgekramt, weil wir uns eben gefragt haben, wie kann es denn sein, dass wir quasi 20 Jahre nach dieser Rede und nach der ganzen Analyse, was bedeutet, wenn Leute Moralkeule als Wort einsetzen und Begrifflichkeit benutzen, wie kann es sein, dass dieser komische Diskurs überhaupt nicht richtig irgendwo angelangt ist? Also alle reden drüber, aber trotzdem scheint es auch in dieser Kulturwelt, in der Welt der ganzen glitzerschlauen und gut studierten Leute diese Diskussion darüber zu geben. Warum?
Irgendwie interessiert es die Leute nicht richtig, weil sie betrifft es selber nicht. Und deswegen habe ich vielleicht auch dieses Buch geschrieben und nicht jemand anders.
Rechter Reden im Zeitraffer der letzten 20 Jahre. Rausfinden wollten wir, wie es im Jubiläumsjahr der Walser-Rede so aussieht mit dem Stand unserer Debatten. Zusammengefasst, Mariam Lau von der Zeit findet, das Feuilleton weiß ja gar nicht und eigentlich die Gesellschaft, wer eigentlich mit rechts gemeint sein soll, also Volker Kauder oder doch Alexander Gauland. Der Dialog mit gemäßigten AfDlern, ihrer Meinung nach, den könnte man schon anstrengen, mit denen kann man natürlich reden. Oliver Polak hingegen, der wünscht sich Debatten mit Rechten, die er auch immer klar als Nazis benennt, die darf es überhaupt nicht geben, da endet absolut seine Toleranz. Das heißt also, diese Debatte verläuft in ganz unterschiedlichen Blasen und sie haben sich alle getroffen hier in dieser ersten Folge von Lakonisch Elegant. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr es einfach weitererzählt, dass es uns jetzt gibt. Und nächsten Donnerstag sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss.
Wir sollten kurz eine Signatur uns erwünschen, wenn Sie schon da sind.